Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen zu Servants of the Lord Ministries. Ich heiße Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner Botschaft heute anfange, möchte ich erneut den Auftrag des Dienstes, den Gott dem Gründerbruder Joseph Hitchcock vor vielen Jahren gegeben hat, teilen. Ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen zu mir rufen. Sie haben mich gesucht, um Dienste, Segnungen und Gaben zu erhalten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Bereich in ihrem Geist, der dadurch nie ausgefüllt wurde und der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen zu mir, nur nach mir. Diese sind es, zu denen ich dich sende, denn ich möchte nicht, dass sie so wie du Jahre brauchen, um zu mir zu kommen, weil es in der Zeit, in der du dich danach sehntest, niemanden gab, dir zu zeigen, wie es möglich ist. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Trainingsdienst, gesendet zum Leib Christi, um Menschen, deren Herz für Gott schlägt, zu erreichen. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ihn kennenlernen möchten und in ihm aufwachsen. Heute werde ich über den Eintritt in das Königreich Gottes sprechen. Ich empfehle dir, dass du versuchst, ein Exemplar des Buches The Kingdom of God Now von Joseph Hitchcock zu bekommen. Jesus sagte in Matthäus 21, und ich lese die Verse 28 bis 31. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging hin. Und Vers 30, und der Vater ging zum anderen Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie sprachen, der Erste. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Das Königreich Gottes existiert durch den Geist seit fast 2000 Jahren auf dieser Erde, damit den Menschen die Vergebung der Sünden zuteil wird, damit du ins Licht kommen, Buße tun und dich ändern und dich auf sein Erscheinen vorbereiten kannst. Es ist eine Zeit der Gnade, um jedem Menschen in jeder Generation die Möglichkeit zu geben, Gott zu finden und zu lernen, zu hören und zu gehorchen. Wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir sterben, werden diejenigen, die ein Leben in ihm gelebt und seinen Willen auf Erden getan haben, ein Teil dieses Reiches werden. Offenbarung Kapitel 20, Vers 6 lesen wir. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Du musst heilig sein, um an der ersten Auferstehung teilzuhaben. Nur diejenigen, die beständig Buße tun und gehorchen, sind bereit und werden den zweiten Tod nicht sehen. Sie werden Priester Gottes werden. Ein Priester im Königreich zu sein, ist nicht etwas, das man in einer Universität studieren kann. Man muss zuerst in seiner Gegenwart leben und das heilige Leben führen. Petrus schrieb in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Du musst im Licht leben. Johannes schrieb folgendes in 1. Johannes 1, 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn dein geistiges Leben ein Auf und Ab ist, dann ist das deshalb, weil dein Fundament nicht stark genug ist. Du hast mehr Glauben in dein eigenes Vermögen und deinen eigenen Verstand als in deine Fähigkeit, aus Gnade durch Glauben in seine Gegenwart zurückzukehren. Ich habe Joseph in seinen Botschaften immer Folgendes sagen hören. Ich bin einer der schnellsten Bußetourer in der Branche. Joseph konnte sich sofort wieder in die Gegenwart Gottes begeben. Paulus schrieb in Hebräer 4, Vers 16, darum, lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wenn du immer noch nicht in die Gegenwart Gottes kommen kannst, hast du immer noch einigen Unglauben und das wird dich daran hindern, schnell hineinzukommen. Paulus schrieb in Hebräer 3, 19, und wir sehen, dass sie nicht hineinkommen konnten wegen des Unglaubens. Du glaubst an die Wahrheit, aber du hast auch Unglauben, der eine Lüge ist, die du ebenfalls für die Wahrheit hältst. Dies ist keine Lüge, von der du weißt, dass sie eine Lüge ist. Der Glaube an eine Lüge hindert dich daran, durch den Glauben in seine Gegenwart zurückzukehren. Der Mann, dessen Sohn von einem Dämon besessen war und sich ins Feuer warf, hatte am Ende mehr Glauben an die Macht des Teufels als an Gottes Gnade und Macht. Deshalb machen Dämonen gerne eine öffentliche Darbietung, die Zweifel und Angst verursacht und durch Täuschung Lügen in den Verstand der Menschen sät. Wir lesen in Markus Evangelium, Kapitel 9, 24. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Der Vater des Kindes war der Grund, warum die Jünger die Dämonen nicht austreiben konnten, weil er zuerst von seinem eigenen Unglauben umkehren musste. Sein Unglaube gab den Dämonen mehr Macht. Aber Jesus wusste das und der Sohn des Mannes wurde befreit. Matthäus 17, Vers 20. Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich dorthin, so wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Nichts ist unmöglich, wenn man den wahren Glauben an Gott und seine kostbaren Verheißungen freisetzen kann und nicht zweifelt. Zweifel kommen vom Unglauben. Zweifel ist eine Frucht, wenn man fleischlich ist und versucht, die Dinge Gottes mit seinem natürlichen Verstand zu verstehen. Daher werden sowohl Unglaube als auch Zweifel deinen Glauben behindern. Paulus schrieb in Hebräer 3, 12, seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe und abfalle von dem lebendigen Gott. Stelle sicher, dass du nicht ein Herz hast, das hart ist und stur ist, wenn du versuchst, ohne Gott erfolgreich zu sein. Und du versuchst, irgendeinen Plan zu erfüllen. Das wird auch deinen Glauben behindern. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Jesus sagte in Matthäus 6, 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn du in diesem Bereich Hilfe benötigst, dann lies bitte das Kapitel Glaubenshindernisse im Buch Licht von Joseph Hedgecock. Vielleicht hast du Überführung erfahren und willst der Wahrheit gehorchen und Buße tun. Der Teufel will nicht, dass du zur Wurzel des Problems vordringst und dich änderst. Nehmen wir mal an, du hast angefangen, Buße zu tun, aber du kamst nicht zur Wurzel. Der Teufel kann Ablenkungen, Trost, gute Ideen, Gesetzestreue und Wege, die richtig erscheinen, benutzen, um dich aufzuhalten, wenn du nicht im Geist bist. Wenn du nicht an die Wurzel gelangst, wird die schlechte Frucht wieder nachwachsen. Dann könntest du sogar an Gottes Heilungsprozess zweifeln oder aufgeben. Wenn du nicht daran glaubst, dass etwas funktioniert, wird es für dich nicht funktionieren. Alles im Königreich funktioniert durch Glauben. In Matthäus 19, Vers 26 lesen wir, Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Du wirst die Wurzel der Sünde auch nicht finden, wenn du Gottes Wort weiterhin mit deinem Verstand studierst. Du darfst keine Initiative ergreifen, um irgendeinen Vers zu studieren, außer dem Vers, den Gott dir wieder in den Sinn bringt. Paulus hat nicht geschrieben, dass man das geschriebene Wort studieren soll, sondern er schrieb, man solle das Wort der Wahrheit studieren, das Überführung bringt. 2. Timotheus 2,15. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen, als ein angesehener und untadeliger Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht vertritt. Es ist das Wort der Wahrheit, das wir studieren, nicht das geschriebene Wort. Wenn du wirklich das studierst, was du studieren sollst, wirst du das Wort folgendermaßen erfahren. Paulus beschrieb es in Hebräer 4,12. Denn das Wort Gottes ist schnell und mächtig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Gelenke und Mark, und ist ein Unterscheider der Gedanken und Absichten des Herzens. Beginne damit, jeden Vers aufzuschreiben, den Gott dir wieder ins Gedächtnis ruft, und nimm dir dann Zeit, diesen Vers später zu studieren, wenn du mehr Zeit hast. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes 14,26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Du kannst mit jedem Vers beginnen, mit dem Gott dich beim Lesen überführt, und diesen in dein Tagebuch eintragen. Aber dann geh am Wochenende noch einmal dein Tagebuch durch und lese, was immer er gesagt hat, und sei ein Täter des Wortes, nicht nur ein Hörer. Jakobus schrieb in Jakobus 1, Vers 25, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit schaut und darin fortfährt, wobei er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der soll in seiner Tat gesegnet werden. Jede Position, die du im Königreich Gottes erhältst, entsteht dadurch, dass du seine Stimme hörst und seiner Stimme gehorchst und dich von ihm zu seiner Ehre gebrauchen lässt. Deine Position jetzt in diesem Königreich beruht auf der Buße von allem, was dich daran hindert, ihm zu gehorchen. Er wird dich ehren und segnen, weil du getan hast, was dir gesagt wurde, aber er wird dir nicht seine Ehre geben. In 2. Timotheus schrieb Paulus in Kapitel 2, Vers 20 bis 21. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Die einen zu ehrenvollem, die anderen zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt für den Hausherrn, brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Nur Gott ist gut. Wenn du glaubst, dass du dazu in der Lage bist, jedes gute Werk zu tun, hat Stolz dein Herz bereits erfüllt. Tue Buße. Du bist hierher gesandt worden, weil Gott dich erwählt hat, fruchtbar zu sein und ihm Ehre zu bringen. Die Tatsache, dass du auf diese Erde gekommen bist, macht dich zu etwas Besonderem. Der Teufel war auch etwas Besonderes, aber er hat es vermasselt. Wir wissen, dass Gott den Teufel erschaffen hat und dass er ein Opfer des Stolzes wurde. Im Buch Jesaja, Kapitel 14, 12 bis 15 lesen wir. Jesaja, Kapitel 14, Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Völker? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Vers 14. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Vers 15. Doch hinunter ins Totenreich fährst du, in die tiefste Grube. Wenn du dich dafür entscheidest, auf Gott zu hören und durch Gott demütig zu bleiben, wirst du die Möglichkeit haben, durch den Glauben etwas Großes zu tun. Dies beginnt jetzt in seinem Königreich, das durch den Geist hier ist und in der Ewigkeit ununterbrochen weiter bestehen wird, wenn du glaubst. Aber es wird nicht geschehen, wenn du deinen Verstand benutzt. Warum sollte jemand mit dem Teufel als seinem Lehrer im Grab enden? Der einzige Grund ist Stolz im Herzen. Jakobus schrieb in Kapitel 4, 14: Und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Gott hat dir sogar den freien Willen gegeben, damit du ihn wählen und ihn jetzt kennenlernen kannst. Nicht, damit du die Entscheidung selbst treffen und Herr deines Lebens sein kannst. Das ist Stolz. Wenn du im Stolz fortfährst, wirst du dasselbe Schicksal erleiden wie der Teufel und alle seine Anhänger. Wir lesen in Offenbarung, Kapitel 19, Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Jesus betete für seine Jünger in Johannes 17, und ich lese die Verse 1 bis 3. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Und in Vers 3 lesen wir: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Aber Jesus sagte auch in Johannes 17, Vers 20: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Jesus hat nicht nur für diese Jünger gebetet, sondern er hat auch für dich gebetet. Entscheide dich, Gott zu dienen, und gib deinen freien Willen sofort zurück an Gott. Unterstelle dich Gott nicht nur für einen Tag und höre nicht auf, weil du nicht bekommst, was du willst. Verhalte dich nicht wie ein verwöhntes Kind. Jakobus schrieb in Kapitel 4, Vers 6 und Vers 7: Doch Gott gibt größere Gnade. Darum heißt es: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Gott widersteht dem Stolzen. Wenn man sich Gott jetzt unterordnet, wird der Teufel fliehen. Jakobus schrieb in Kapitel 4, Verse 8 bis 10: Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Klagt, trauert und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Vers 10: Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wenn du dich selbst demütigst und demütig bleibst, dann kann er dich gebrauchen. Wir werden auch mit ihm herrschen, wenn du das Fleisch und den Teufel überwindest. Wir lesen Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. In diesem Vers geht es um Menschen in der Trübsal. Diejenigen, die die erste Auferstehung verpasst haben, werden in der Trübsal enden. Dies wird dir als Folge deines Stolzes widerfahren, nicht weil Gott dich gerichtet hat. Die Trübsal ist nicht Teil des Plans für dein Leben, wenn du wiedergeboren bist. Gott sagt in Jeremia 29, Vers 11: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Wenn du jetzt wegen deines Fleisches eine schreckliche Zeit durchmachst, dann ist es nicht so, wie es sein sollte. Die Menschen in Offenbarung 12, 11 enden in der Trübsal und kämpfen mit dem Teufel. Aber wenn du jetzt das Fleisch überwindest, wirst du den Teufel überwinden. Wähle deine Kämpfe weise aus. Der Teufel kann nur Zugang zu dir bekommen, wenn du im Fleisch bist. Der Teufel kann im Königreich keinen Zugang zu dir bekommen. Bringe keine Ausreden vor. Paulus schrieb in Galater 5, Vers 13, ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Wenn du in der Trübsal endest, dann deshalb, weil du nicht den Preis dafür bezahlt hast, jetzt in das Königreich einzutreten. Johannes schrieb in 1. Johannes 5, Verse 4 und 5, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Hast du jetzt in deinem Leben Beweis dafür, dass du das Fleisch und den Teufel überwunden hast? Das mag noch ein Prozess sein, aber wenn du täglich in Christus bleibst, erlangst du den Sieg über die Sünde. Paulus schrieb in 2. Korinther 5, 17, darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Beginne jetzt an allem zu arbeiten, was einen heiligen Gott beleidigt. Wenn du nach ewiger Sicherheit suchst, überwinde das Fleisch. Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 5, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wenn du Buße tust und zur Wurzel der Sünde vordringst, bist du ein Überwinder. Um vom Bösen abzuweichen, musst du zuerst das Fleisch und den Teufel überwinden und die Sünde vergehen sehen. Jesus ist die Wahrheit und die Wahrheit deckt die Lüge in dir auf. Die Umkehr von der Sünde zeigt, dass du nicht faul bist und Zeit mit Gott verbracht hast, um Antworten zu bekommen. Und er wird dich frei machen, wenn du der Wahrheit im Glauben gehorchst. Paulus schrieb in Galater, Kapitel 3, Verse 1 bis 3. O ihr unverständigen Galater! Wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war, als der Gekreuzigte? Vers 2. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Vers 3. Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Paulus fährt fort in Galater 5, Vers 24. Welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Sogar wenn du wiedergeboren bist, wird es ein Urteil über dich geben. Jakobus schrieb Folgendes in Kapitel 5, Vers 9. Hegt keinen Groll gegeneinander. Brüder, damit ihr nicht verdammt werdet, siehe, der Richter steht vor der Tür. Jesus ist der Richter und er ist derjenige, dem du folgen sollst. Du hättest durch die gleiche Tür wie dein Bruder eintreten sollen, als du auf den schmalen Weg kamst. Hast du das vergessen oder bist du auf einem anderen Weg gekommen? Petrus schreibt in 1. Petrus 4, 17, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt bei dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Wir lesen auch über Gottes Gericht über sein eigenes Volk im Alten Testament. Jesaja Kapitel 9, Vers 17. Darum kann sich der Herr über ihre junge Mannschaft nicht freuen, noch ihre Waisen und Witwen sich erbarmen. Denn sie sind allzumal gottlos und böse, und aller Mund redet Torheit. Bei all dem kehrte sich sein Zorn nicht ab. Seine Hand ist noch ausgestreckt. Ist Gott mit dir zufrieden? Spürst du seine Emotionen? Paulus schrieb in Römer 8, Vers 8, die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Wenn du im Fleisch bist, dann ist Gott nicht glücklich. Aber weil du im Fleisch bist, spürst du nicht, dass er unglücklich ist. Vielleicht spürst du stattdessen ein Unbehagen und auch den Verlust des Friedens. Petrus schrieb in Apostelgeschichte 10, Vers 42, und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist, zum Richter der Lebenden und der Toten. Petrus erwähnte zwei Gerichte, über die er predigen sollte. Paulus sagte, er erwarte auch das Gericht. 2. Korinther 5, 10 und 11. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Vers 11. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Paulus beschrieb dieses Gericht folgendermaßen. In 1. Korinther Kapitel 3, und ich lese Verse 11 bis 14. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Das Feuer ist dazu da, deine Werke zu prüfen. Aber du kannst jetzt anfangen, Buße zu tun. Paulus schrieb es folgendermaßen, 1. Timotheus 6, Vers 14, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Je mehr du gehorchst, desto weniger musst du täglich korrigiert werden. Paulus schreibt, dass du nicht zurechtgewiesen wirst, wenn du bereits jetzt im Königreich bist. Du magst nicht vollkommen sein, aber du bist in das Königreich eingetreten, indem du dich gedemütigt und all deine Sünden bekannt hast. Du bleibst dann im Königreich durch tägliche oder regelmäßige Buße. Paulus schreibt in Epheser 5, 26 und 27, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Vers 27, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Du kannst nicht zur Braut gemacht werden, ohne mit seinem Wort geheiligt zu werden. Aber die Menschen wollen keine Korrektur und Buße. Man muss im Leben viele Lektionen lernen. Die Menschen lieben es, etwas über Gesang, Musik und Lobpreis zu lernen und wie man sich in den Gaben des Geistes bewegt. Aber jetzt ist es an der Zeit, über Buße zu lernen. Wir lesen in Sprüche Kapitel 3, Verse 11 bis 15. Hört gut zu. Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht unwillig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber, und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie ist edler denn Perlen, und alles, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Du wirst nie aufhören, Buße zu tun von dem, was Gott dir zeigt, solange du noch am Leben bist. Durch regelmäßige Buße kannst du bis zum letzten Tag beständig im rechten Stand vor Gott stehen. Dies ist nur durch die Zucht des Herrn möglich. Alles, wovon du jetzt Buße tust, wird gleichbedeutend sein mit etwas, das du für die Ewigkeit haben wirst. Alles, woran du jetzt festhältst, wird dazu führen, dass dir in der Ewigkeit etwas gestohlen wird. Mit anderen Worten, für immer verloren, weil die Zeit dort nicht existiert. Du sollst mit Furcht und Zittern an deinem Seelenheil arbeiten. Paulus schrieb es in Philipper 3, Vers 9 wie folgt: Und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Der beste Zeitpunkt fürs Eintreten ist jetzt. Wir lesen in Matthäus 21, Verse 42 bis 44. Jesus sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen, und er ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Viele werden bei der Erscheinung des Herrn Jesus Christus zurückgelassen werden. Und wenn sie erkennen, dass sie zurückgelassen wurden, werden sie völlig zerbrochen sein und die Schrift wird erfüllt werden. Jesus sagte, dass das Königreich den Juden genommen wurde, weil sie nicht die Früchte brachten. Dasselbe wird sehr bald mit der Gemeinde geschehen. Paulus schrieb in Römer 11, Vers 20 bis 22. Ganz recht, sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht überheblich, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er auch dich nicht verschonen. Vers 22, darum sieh die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du in der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Paulus schrieb hier über die Juden und die Gemeinde. Die Tatsache, dass du wiedergeboren bist, bedeutet, dass du den Heiligen Geist und die göttliche Natur empfangen hast. In Philipper 2, Vers 13 steht: Denn Gott ist's, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Gott ist nicht das Problem. Jesus sagt in Matthäus 26, Vers 41: Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das Fleisch ist das Problem. Dir wurde der Heilige Geist gegeben, damit du die Frucht des Geistes hervorbringen kannst. Paulus schrieb in Galater 5, Vers 22 und 23: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Paulus schrieb auch in Epheser 5, Vers 9: Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das Fehlen von Frucht ist ein Zeichen dafür, dass man entweder faul ist oder einen Weg geht, der einem richtig scheint. Jesus sagte über den faulen Knecht Folgendes in Matthäus 25, 26. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Für weitere Informationen über Wege, die richtig erscheinen, lies bitte das Buch Das vergoldete Gefängnis von Joseph Hedgecock. Die überarbeitete Ausgabe ist jetzt auf Englisch erhältlich. In Sprüche 14, Vers 12 steht: Manchem scheint ein Weg recht, Aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Nach der Trübsal wird Jesus 1000 Jahre lang regieren und beweisen, dass er am besten weiß, wie man diesen Planeten regiert. Er wird die Erde in nur wenigen Monaten wieder in ein Paradies verwandeln, nachdem die Menschheit durch das Hören auf den Teufel alles durcheinander gebracht hat. Es ist jetzt alles da, um die Erde in ein Paradies zu verwandeln, indem wir auf ihn hören. Wenn du dich nicht darauf verlassen kannst, dass er in nur 70 Jahren in deinem eigenen Leben ein Paradies errichten wird, wie kannst du dann über andere herrschen und regieren, und das 1000 Jahre lang? Das Königreich ist jetzt hier, rede dich nicht heraus. Jesus sagt in Johannes 6, 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Während der Herrschaft Christi wird es keine Armut, Krankheit und Leiden geben, solange er das Sagen hat. Die Menschen werden erstaunt darüber sein, wie Jesus dies ohne besondere Macht oder Wunder tut. Er wird einfach nur die Gesetze Gottes so anwenden, wie sie angewendet werden sollten. Und die Erde wird heilen. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 9, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Die Ansammlung deines Glaubens ist Jesus, der jetzt in dir lebt und sein Reich in dir aufrichtet. Betrüge dich nicht selbst. Ein verändertes Leben ist das Ergebnis deines Glaubens. Du wirst einen neuen Charakter haben, der vom Heiligen Geist bevollmächtigt ist. Die Menschen werden dich nicht erkennen. Das ist es, was dich befähigt, mit ihm zu herrschen und zu regieren. Du musst Gott immer wieder um Wahrheit bitten und an Gottes Weisungen glauben. Während du gehorchst, wirst du dich verändern. Sei nicht wie Thomas. In Johannes 14, Vers 5 steht, sprich zu ihm, Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Wenn du nur seinen Befehlen gehorchst, dann vertraust du ihm und du bereitest dich auf das Himmelreich vor. Dies ist der Weg. Wenn du erst mit deinem Verstand verstehen musst, dann hast du Thomas-Glauben. Wir lesen in Johannes, im Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 24 bis 29. Im Johannesevangelium Kapitel 20 und ich lese von Vers 24 ab. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Vers 26. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Vers 27. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Vers 28. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Vers 29. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jesus kam nicht zu diesen Jüngern, als Thomas im Obergemach war. Gott offenbart sich selten den Menschen, die mit ihrem Verstand die Dinge Gottes verstehen wollen. Auch die Wissenschaft muss zuerst etwas sehen und kann es dann als wissenschaftliche Tatsache festhalten. Aber sie glauben auch, dass es keinen Gott gibt. Aber Gott ist jetzt erhaben. Und wer wird danach sein, wenn sie es erkennen? Paulus schrieb in 2. Korinther 4, Vers 4, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums, von der Herrlichkeit Christi. Welcher ist das Ebenbild Gottes? Der Psalmist schreibt im Psalm 53, Vers 2, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts. Ihr Treiben ist ein Gräuel. Da ist keiner, der Gutes tut. Ich glaube, jeder, der sagt oder glaubt, dass Gott nicht existiert, ist ein Narr. Wenn der Mensch Jesus in Jerusalem regieren sieht, wird es zu spät sein. Der Mensch stammt nicht vom Affen ab. Das ist keine Tatsache. Die Bibel sagt in 1. Mose 1, 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Widerspreche niemals dem Wort Gottes. Adam wurde erschaffen. Wir lesen in Jeremia Kapitel 1, Vers 5. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Du wurdest im Mutterleib geformt. Du wurdest nicht erschaffen. Das ist es, was Jeremia sagt. Gott sendet den Geist und er hat die Kontrolle darüber, wer im Mutterleib geformt wird, nicht der Mensch. Jesus verwandelte das Wasser in Wein, ohne eine Chemikalie hinzuzufügen. Wunder geschehen heute, aber vor allem in Ländern der dritten Welt, in denen ein Bedürfnis besteht und in denen niemand da ist, der Unglauben freisetzt. Paulus schrieb auch davon, 1. Korinther 1, Vers 26. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. Das Wort berufen ist nur eine Einladung. Wenn du dich weiterhin wie Thomas verhältst und zuerst mit deinem Verstand sehen und verstehen willst, wirst du vielleicht nicht eingeladen, mit Christus zu regieren und zu herrschen. Salomo schrieb in Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn hasst das Arge. Hoffart und Hochmut, bösem Wandel und verkehrter Rede bin ich Feind. Diejenigen, die Gott nicht fürchten, haben einen frechen Mund. Manche gehen davon aus, dass arme Menschen in ihrem Verständnis schwach sind. Deshalb wenden sie sich an Gott. Aber Jakobus schrieb, Jakobus 1, Vers 9 bis 11, der Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt. Und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Du sollst dich auf die Dinge von oben konzentrieren. Die Dinge der Welt werden dich nicht zufriedenstellen. Wenn du immerhin der Geldherr bist, lies Folgendes. In Jesaja Kapitel 55, Verse 1 und 2. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Wenn du die neuesten oder teuersten Dinge auf dieser Welt kaufst, dann sei vorsichtig. Jakobus schrieb in Kapitel 4, Vers 4, ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Paulus schrieb ebenfalls in Philipper 4, Vers 5, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Die 1000 Jahre werden dem Sohn Ehre bringen, weil er die Wahrheit ist. Du kannst auch jetzt vom Geist profitieren, indem du das Wort der Wahrheit in rechter Weise teilst. Wenn du geistlich bist, hast du aufgehört, deinen eigenen Verstand zu benutzen. Sprüche Kapitel 3, Verse 5 und 6, dort steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Glaubst du, dass Jesus jetzt wirklich Herr ist? Oder nennst du ihn einfach Herr? In Matthäus Kapitel 7, 21 steht, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, 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 in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Wenn er jetzt Herr ist, dann regiert er jetzt bereits. Das bedeutet, dass jeder auf dieser Erde, der selbst Entscheidungen trifft und dabei seinen eigenen Verstand für sein eigenes Leben gebraucht, sich jetzt in einem Zustand der Rebellion befindet. Seit Pfingsten ist das Königreich hier. Es ist das Königreich Gottes jetzt auf dieser Erde. Wach auf, die Zeit läuft aus. Wäre sein Königreich in physischer oder sichtbarer Form hier, wären diejenigen, die Entscheidungen treffen, wegen Hochverrats verhaftet worden. Jesus ist derjenige, der dich und mich und die Himmel erschaffen hat. Er ist der Herr von allem. In Philipper Kapitel 2, Verse 9 bis 11 lesen wir, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Eines Tages wird jeder, wenn die Bücher geöffnet sind, am Ende bekennen, dass Jesus der Herr ist. Aber das ist, nachdem du alles gesehen hast und du dich dem Gericht stellst. Niemand wird vor dieser Zeit in den ewigen Feuersee geworfen werden. Bis zum letzten Tag, an dem du lebst, hast du also die Chance, von deiner eigenen Herrschaft Buße zu tun. Aber dem Teufel wurde kein freier Wille gegeben. Er kann sich also nicht ändern. Der Teufel hat aus Stolz rebelliert und er kann nicht zur Buße kommen. Du hast einen freien Willen, also gebrauche ihn, um Buße zu tun, bevor die Zeit ganz abläuft, damit du den Willen Gottes tun kannst. Wenn du weise bist, wirst du Gott deinen freien Willen zurückgeben. Paulus unterhielt die Leute nicht mit seinen Botschaften. Also hatte er einige traurige Gesichter in der Gemeinde und seine Botschaften waren pikant. Er predigte ungefähr so. In 2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 7 bis 9 steht, euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe gibt zusammen mit uns, wenn der Herr Jesus offenbart wird vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in Feuerflammen. Dann wird Gott Vergeltung üben an denen, die ihn nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht. Das ist kraftvolles Predigen. Wenn du von der ewigen Zerstörung gerettet werden willst, dann musst du Folgendes tun. Erstens, betritt den schmalen Weg. Das heißt, du erlebst Schwierigkeiten, bleibst aber in einem Ruhezustand. Nummer zwei, nimm dir Zeit, um Gott kennenzulernen, indem du die Gabe des ewigen Lebens nutzt. Nummer drei, gehorche dem Evangelium Gottes, komm zu Gott und trete jetzt ein in das Himmelreich. Du bist auch nicht sicher, nur weil du wiedergeboren bist. Paulus schrieb auch in Hebräer Kapitel 10, und ich lese die Verse 29 bis 31. Hebräer Kapitel 10, Vers 29. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Vers 30. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Vers 31. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hier geht es darum, dass Gott sein eigenes Volk richtet. Jeder, der Jesus nicht zum Herrn macht, wird am Ende vor dem Gericht stehen, nur weil er nicht an den Herrn Jesus Christus geglaubt hat. Viele wollen, dass Jesus ihr Retter ist und treffen weiterhin die Entscheidungen und sind Herr ihres eigenen Lebens. Und das ist kein Glaube. Jakobus schrieb in Kapitel 2, Vers 20, willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Und in Vers 26 steht, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wenn du an den Herrn Jesus glaubst und trotzdem deinen eigenen Willen tust, betrügst du dich selbst und verstehst deine Errettung nicht. Du könntest sagen, du glaubst mit deinem Herzen oder deinem Verstand, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wenn du mit deinem Verstand aber an etwas glaubst, wird dich das nicht verändern. Wenn du etwas in deinem Herzen glaubst, wird es dich beherrschen. Es wird eine entsprechende Veränderung geben. Und das bedeutet, dass du anfängst, Jesus und seinen Dienern zu gehorchen. Paulus war ein wahrer Knecht Gottes und er schrieb in Philipper 2, Vers 12, also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Jesus ist jetzt Herr und regiert jetzt. Er ist der rechtmäßige Eigentümer dieses Planeten. Du wurdest hierher gesandt, um beim Aufbau seines Königreichs zu helfen, das für seine Ankunft bereit ist. Jesus sagt zu den Juden in Matthäus Kapitel 21, und ich lese die Verse 33 bis 41. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter darin und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Vers 34. Als nun die Zeit der Früchte herbeikam, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, damit sie seine Früchte empfingen. Vers 35. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte, den einen schlugen sie, den zweiten töteten sie, den dritten steinigten sie. Abermals sandte er andere Knechte, mehr als die ersten, und sie taten mit ihnen dasselbe. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe an uns bringen. Vers 39, und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Vers 41, sie sprachen zu ihm, er wird den Bösen ein böses Ende bereiten und seinen Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Nach diesem Vers wird jeder, der sich nicht um den Weinberg gekümmert und die benötigte Frucht hervorgebracht hat, außerhalb des Weinbergs gestellt. Der Weinberg ist das Königreich Gottes jetzt. Und dies wurde ursprünglich den Juden gegeben. Aber sie brachten nicht die richtige Frucht hervor, so wurde es der Gemeinde gegeben. Jetzt läuft der Gemeinde die Zeit davon, die benötigte Frucht zu bringen. Jesus sagt in Matthäus 7, Verse 22 und 23, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Einige glauben, dass man nur wiedergeboren werden muss, um in das Himmelreich zu gelangen. Aber dies basiert auf nur einem Vers, in dem Jesus sagte, Johannes 3, Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wirst du dein volles Vertrauen auf nur einen Vers der Bibel setzen und all die anderen Dinge ignorieren, die Jesus gesagt hat? Dieser Vers sagt nicht einmal, dass du, wenn du wiedergeboren bist, in das Königreich eintreten wirst. Er sagt nur, dass du das Königreich sehen oder besuchen kannst. Wir lesen ein Stück weiter in Johannes Kapitel 3, Vers 5. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. In diesem Vers gibt es nun zwei Dinge, die du tun musst, um einzutreten. Nicht eine Sache, wie die meisten glauben. Wie ein kleines Kind zu werden, ist auch notwendig, um das Königreich einzutreten. In Matthäus Kapitel 18, Verse 1 bis 3. Dort steht: Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist nun der Größte im Himmelreich? Und er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Um in das Königreich einzutreten, musst du in der Lage sein, demütig, untergeordnet und vertrauensvoll zu sein, wie es in Sprüche 3, Verse 5 bis 6 beschrieben ist. Dann lesen wir weiter in Vers 7. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Paulus beschrieb auch dieses Fundament für die Gemeinde Jesu Christi in 2. Timotheus 2, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen, und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Wenn du nicht von der Ungerechtigkeit ablässt, dann hast du das Himmelreich nicht betreten. Du hast ihn nicht zum Herrn gemacht. Wenn Sünde weicht, dann ist dies der wahre Beweis dafür, dass du an den Namen Jesus glaubst. Einige Leiter fragten John Wesley einmal: Warum sind wir nicht heiliger? John Wesley sagte in seiner Ansprache an seine Prediger: Vor allem, weil wir Enthusiasten sind, die ohne die Mittel nach dem Ziel suchen. Gott beginnt immer am Ende, beziehungsweise am Ziel. Du musst dich selbst prüfen. Wenn du nicht die Frucht bringst, dann betrügst du dich selbst und denkst, dass du nicht umkommen wirst. Petrus schrieb in 2. Petrus Kapitel 3, und ich lese Verse 9 bis 13: Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Vers 11: Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen? Vers 12: Die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Vers 13: Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ich glaube, der Herr wies mich an, starke Botschaften aufzunehmen. Du kannst Joseph Hedgecock oder mir zuhören und dich einfach mit mehr Wissen aus guter Lehre aufblähen. Aber diese Botschaften sollen die Menschen zu ihren ersten Werken zurückbringen. Die Zeit läuft aus und die Menschen müssen zur Buße kommen. Joseph Hedgecock schreibt in Meine Schafe hören meine Stimme in Kapitel 9 auf Seite 108. Ein falscher Diener Gottes wird dagegen sagen: Ich bin in Ordnung und du bist in Ordnung. Der Grundton des Dienstes eines solchen Pastors wird sein, dem ich wohl zu gefallen, anstelle Gott. Die meisten seiner Predigten werden eher davon handeln, was du durch deinen Wandel mit Gott empfangen kannst, als was du tun kannst, um ihm zu gefallen. Jeder kann ohne diese besonderen Botschaften zur Buße kommen. Wenn sie Jesus auf dem schmalen Weg folgen, korrigiert er sie und sie sind hungrig und demütig. Jesus stellt die Menschen auf dem schmalen Weg auf die Probe und fordert sie heraus, damit sie nicht mit der Welt umkommen. In Jeremia Kapitel 29, 13 steht, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Dieser Vers wurde Charles Finney, einem großen amerikanischen Erweckungsprediger, bei seiner Bekehrung zu Christus gegeben. Er begann auf dem schmalen Weg. Er verbrachte Zeit mit Gott und wollte in seinen Evangeliumsbotschaften nur Gott gefallen und nicht den Menschen. Jesus sagte in Offenbarung Kapitel 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Anklopfen und suchen gehört auch dazu, auf den schmalen Weg zu kommen. Aber man muss es jetzt tun und nicht erst ganz zum Schluss. Jesus sagte dies in Lukas 13, Vers 25. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, wo ihr Herr seid. Jetzt ist es an der Zeit, an die Tür des Himmelreiches zu klopfen und herauszufinden, was erforderlich ist, um in das Königreich einzutreten. Nur die Törichten werden ihn jetzt nicht zum Herrn machen. Schiebe nicht alles bis zur letzten Minute auf. Es ist schwer, auf diese Weise zu lernen. Du wirst den Weg nicht finden, wenn du nur noch ein wenig Zeit hast. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 7, Verse 13 und 14, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Viele evangelikale Gemeinden lehren, dass man nur wiedergeboren werden muss. Aber das reduziert das Christentum auf eine einzige religiöse Erfahrung. Jesus sagte in Lukas Kapitel 9, Verse 23 und 24, da sprach er zu allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Auch die Taufe ist keine religiöse Zeremonie. Du solltest die Taufe suchen, aber nicht bevor du eine echte Frucht der Buße hast. Jesus sagte in Markus 16, Vers 16, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Taufe ist eine Trauerfeier für die alte Natur. Es ist nicht nur eine Zeremonie. Paulus sagte auch zu den Galatern, im Geist zu beginnen und im Geist zu bleiben. In Galater 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Wenn du die ganze Zeit dem Geist gehorchst, wirst du nicht von der Begierde deines Fleisches weggezogen und endest nicht als Sünder. Das Fleisch und der Geist sind entgegengesetzt. Wenn du also jemals im Fleisch bist, bist du nicht im Geist. Jakobus schrieb in Kapitel 1, Verse 14 bis 18, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine Lieben. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Auf dem schmalen Weg musst du dich vielen Herausforderungen stellen, die er vor dich stellt und die du bewältigen musst. Er sorgt für das tägliche Brot, denn jetzt kann man nicht einfach einkaufen gehen, wann man will. Er ist jetzt dein himmlischer Vater und Jesus ist der Herr und das Brot des Lebens. Das funktioniert durch den Glauben, sodass du daran glauben musst, dass er die richtigen Gedanken in deinen Sinn bringt und du einfach gehorchst. Wir lesen in Jesaja 55, Verse 8 bis 11. Jesaja 55, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Du musst keinerlei Vorkehrungen für deine eigenen Bedürfnisse treffen. Paulus schrieb in Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Jesus sagte in Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Du musst die Gabe des ewigen Lebens nutzen und ihn jetzt kennenlernen. Jesus sagte in Johannes 10, Vers 27 und 28, meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass du akzeptierst, dass Jesus der Herr ist und mit dem Herzen glaubst. Ihm ungehorsam zu sein, hat schwerwiegende Folgen, bis hin zur ewigen Verdammnis. Paulus schrieb in Kolosser 1, Verse 12 bis 14, sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Gott hat sich große Mühen gegeben, nur um dir einen Vorgeschmack auf das Königreich zu geben. David schrieb in Psalm Kapitel 34, Vers 9, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauert. David schrieb, es reiche nicht aus, nur das Königreich zu kosten, sondern man müsse lernen, Gott zu vertrauen. Du sollst erkennen, dass er alles gegeben hat, was du brauchst, um ihm jetzt zu gehorchen und dein Heil in Furcht und Zittern zu schaffen und keine Ausreden vorbringst. Alles, was du tun musst, ist sicherzustellen, dass du ehrfürchtig und sorgfältig den Dingen gehorchst, die er dir sagt. Und Gott wird den Rest tun. Du brauchst nicht zurück in deinen Verstand zu gehen und versuchen, es herauszubekommen. Joseph Hedgecock schreibt, wenn du Gott viel hilfst, dann kann er wenig tun. Wenn du Gott ein wenig hilfst, dann kann er viel tun. Wenn du ihm aber gar nicht hilfst, kann er durch dich alles tun. Wenn du wirklich glauben würdest, dass Jesus der Herr ist, würdest du Gott fürchten. Matthäus 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Jesus lehrte uns auch, Gott zu fürchten, da wir in die Hölle geworfen werden könnten, wenn wir uns nicht mit dem befassen würden, was uns zur Sünde verführt. Paulus schrieb der Gemeinde in Römer 6, Vers 23, denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus predigte, dass man jedes Mal durch die Sünde eine neue Verabredung mit dem Tod trifft. Nur durch Buße von Sünde kann man diese Verabredung ändern. Du musst die Gabe des ewigen Lebens, die das Bekenntnis der Sünde einschließt, nutzen, um wieder in seine Gegenwart zu gelangen.
Johannes schrieb in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Nicht nur das Bekennen deiner Sünden wird den Termin mit dem Tod aufheben. Du musst aufhören zu sündigen, indem du ihn zum Herrn machst. Jesus besitzt dich vollständig, sowohl durch die Schöpfung als jetzt auch durch die Errettung, und er hat jedes Recht, der Herr deines Lebens zu sein. Wir lesen Apostelgeschichte 20, Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist, ist, dass du jetzt mit dem Heiligen Geist versiegelt bist. Dies ist kein eingeschweißtes Christentum oder eine Religion. Du musst immer dem Geist der Wahrheit gehorchen, der jetzt in dir ist, seit du wiedergeboren bist. Du solltest wissen, wie Überführung aussieht. Wenn nicht, hast du dann wirklich den Geist Gottes empfangen? Paulus schrieb in Epheser Kapitel 1, Verse 13 und 14, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit? Wenn du versuchst, weitere Korrektur zu vermeiden, bist du nicht mehr mit dem Heiligen Geist versiegelt. Du musst dich dem Geist unterordnen und ihm gehorsam sein, sonst wirst du umkommen. Er weiß, wie du vorbereitet werden kannst. Du magst den Geist empfangen haben, aber du musst auch mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Paulus spricht hier davon, im Geist zu leben, damit der Teufel nicht an dich herankommt. Petrus sagte an Pfingsten in Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann gibt es dafür Beweise. Paulus schrieb in 2. Korinther 13, Vers 5, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst, oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wäret ihr ja nicht bewährt. Ich hoffe, aber ihr werdet erkennen, dass wir nicht unbewährt oder Verdammte sind. Das Wort Verdammte in Strongs bedeutet nicht genehmigt, das heißt abgelehnt, implizit, wertlos, wörtlich oder moralisch, verworfen, abgelehnt, verdammt. Paulus schrieb in 1. Korinther 9, 27, sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Paulus' Hoffnung beruhte auf Christus, dass er in ihm lebte, und beruhte nicht auf einem Gebet, das er fehlerfrei gesagt hatte. Er schrieb in Kolosser 1, 27, denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes 14, Verse 18 bis 20, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das sagte Jesus zu seinen Jüngern im Obergemach. Christus kommt hinein, wenn du ihm folgst, ein verbindlicher Jünger bist, Gott nach Geboten suchst und seine Stimme hörst. Jesus sagte auch in Johannes 14, Vers 21 bis 23, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot, Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Jesus wird zu dir kommen, wenn du seine Gebote suchst. Tu dies jetzt, bevor es zu spät ist. Wenn Jesus sein Königreich auf dieser Erde errichtet, werden diejenigen, die noch am Leben sind, den Herrn persönlich sehen. Er wird dann von Jerusalem aus 1000 Jahre lang regieren und alle Entscheidungen als Herr treffen. Diejenigen, die mit ihm herrschen und regieren, werden diese Entscheidungen gegenüber den Bewohnern der Erde durchsetzen. Diejenigen auf der Erde, die seine Güte und Weisheit kosten werden, sollten keinen Grund haben, an seiner Herrschaft zu zweifeln. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 7 lesen wir, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis. 1000 Jahre lang ist der Teufel eingesperrt, während Jesus auf der Erde regiert. Während dieser Zeit wird der Mensch nur die Wahl haben, Jesus zu gehorchen oder seinen eigenen Verstand einzusetzen. Wenn sie Jesus nicht gehorchen, dann wird es auch eine gewisse Korrektur geben. In Offenbarung Kapitel 20, Verse 8 und 9 steht, und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Es mag jetzt Gnade dafür geben, getäuscht zu sein. Im Buch der Offenbarung wird uns jedoch gesagt, dass es am Ende der 1000 Jahre währenden Herrschaft Jesu keine Gnade gibt. Feuer wird herabfallen und ich glaube, dass alle, die verführt wurden, mit dem Teufel und seinen Engeln im Feuersee enden werden. Zu sagen, dass du Jesus als deinen Retter angenommen hast, wird dann niemanden retten. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du nicht im Feuersee endest, ist, alle Zugänge, die der Teufel jetzt in dir hat, durch Buße zu beseitigen und mit dem Sündigen aufzuhören. Wenn du wirklich glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, wirst du ihm jetzt alles hingeben und ihm einfach vertrauen und gehorchen. Paulus schrieb in Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Die Errettung kommt dadurch, dass du seine Autorität über dein Leben akzeptierst und ihm vertraust, dass er dich am letzten Tag auferweckt. Nur wenn er Herr über dein Leben ist, kann er dich retten. Wenn du Herr über dein eigenes Leben bist, versuchst du, durch Werke gerettet zu werden. Und niemand wird gerettet, indem er Werke tut. Wenn du immer noch sündigst und leicht in Versuchung gerätst, dann ist er nicht Herr deines Lebens. Hast du wirklich geglaubt, dass Jesus in deinem Herzen oder nur in deinem Verstand der Sohn Gottes ist? In Apostelgeschichte 16, 31 lesen wir, und hier sprach auch Paulus. Apostelgeschichte 16, 31. Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Wirst du gerettet werden, wenn Jesus zurückkommt und an der ersten Auferstehung teilhaben? Alles, was du tun musst, ist an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Aber in der Amplified Bible, einer erweiterten Übersetzung, heißt es in Apostelgeschichte 16,31, glaube an den Herrn Jesus Christus, gib dich ihm hin, nimm dich aus deiner eigenen Obhut und vertraue dich seiner Obhut an, und du wirst gerettet werden. Das bedeutet also, dass du, um gerettet zu werden, Folgendes tun musst. Erstens, gib dich ihm hin und mache ihn zum Herrn deines Lebens. Zweitens, höre auf, dich um dich selbst und deine eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Drittens, dann höre auf, ihn, um dich in seine Obhut zu begeben. Halleluja! Wenn du Jesus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen willst, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen. Meine Schafe hören meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du dich wirklich dem Geist unterordnen und anfangen willst, durch Überführung und regelmäßige Buße zu lernen, dann kann ich dir das Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Grundlagen für geistliche Reife, von Joseph Hitchcock empfehlen. Du musst sicherstellen, dass du auf den schmalen Pfad kommst und dort bleibst. Die breite Straße, die ins Verderben führt, sieht gut aus. Sie ist ausgeschildert mit Himmel hier entlang. Viele wohlmeinende, gute Leute, die zur Gemeinde gehen, sind auf diesem Weg. Ich möchte das Buch Das vergoldete Gefängnis von Joseph Hitchcock empfehlen. Die überarbeitete Ausgabe ist jetzt in englischer Sprache verfügbar. Wenn diese Botschaft heute zu dir gesprochen hat und du dich im Geist betrübt fühlst, dann preis dem Herrn. Halleluja! Gott schafft heilige Emotionen. Er spricht. Und wenn du auf dem schmalen Weg beginnst, dann wirst du diese heiligen Emotionen erfahren. Gott wird dich überführen und sich in deinem Geist bewegen. Du musst dich an diesen heiligen Emotionen festhalten. Du musst erkennen, dass Gott zu dir spricht und dir sagt, dass du deine Errettung in Furcht und Zittern bewirken sollst. Ich glaube, Gott spricht die ganze Zeit über. Er übermittelt seinen vollkommenen Willen für jedes seiner Kinder. Dieses Königreich ist jetzt da. Vielleicht denkst du, dass du es eines Tages schaffen wirst und im Königreich Gottes bist. Aber tatsächlich ist es so, dass das Königreich bereits hier ist. An einer Stelle musst du erkennen, dass das, nachdem du suchst, direkt neben dir ist. Und wenn du seine Stimme hörst, ist das ein Beweis dafür, dass du schon jetzt das Königreich betreten hast. Und solange du gehorchst, wirst du diese Stimme weiter hören und weiterhin gehorchen und tun, was er dir sagt. Du kannst von deinem Vater, von Jesus und vom Heiligen Geist hören. Aber vor allem musst du Gott vertrauen und dich auf den Heiligen Geist verlassen, dass er dir zeigt, was als nächstes zu tun ist und dir dabei hilft. Er wurde dir gegeben als Helfer, Lehrer und Tröster und als Führer, um dir zu helfen, die nächste Aufgabe zu verstehen, beziehungsweise die nächste Sache. Bitte, wenn du den Heiligen Geist brauchst, dann bete jetzt mit mir. Vater im Himmel, ich bete für jeden, der diese Botschaft gehört hat. Sie wissen, sie brauchen den Heiligen Geist. Sie haben den Heiligen Geist gebeten, in sich hineinzukommen. Und ich glaube, du wirst dieses Gebet beantworten. Für diejenigen, die ihr Herz verhärtet haben und jetzt nicht mehr spüren können, wie der Heilige Geist in ihnen arbeitet und sie überführt, ich bete für sie, dass ihr Herz jetzt aufgeweicht wird, sodass der Heilige Geist sie in alle Wahrheit führen kann, dass sie eine neue Schöpfung werden, die gehorsam ist und dir gefällt. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Halleluja! Ich hoffe wirklich, dass dir diese Botschaft gefallen hat. Am Ende wird es eine Zusammenfassung der Schriftstellen geben. Wenn du aber auch Kontakt mit uns aufnehmen willst, dann schick uns eine E-Mail und wir können dir vielleicht helfen und dir ein paar wunderbare Bücher empfehlen, die dich ermutigen werden, wirklich mit dem Herrn zu wandeln. Amen. Gott segne dich in Jesu Namen. Amen.